Einen wunderschönen guten Abend, hier ist euer 14-tägiger Chromcast. Heute Abend eure Moderatoren sind Waldgeist.
Hallöchen.
Der Lizardan Lars.
Jawohl, hallo.
Und heute der Lenny und zum Gast haben wir heute dabei Markus Zangrief Schnell.
Hallo.
Ja, und dann fangen wir auch gleich mit unserer ersten Kategorie an, der Stadtschreier. Da mal los. Wer fängt an von euch?
Moi.
Dann los.
Gut. Also beim Stadtschreier haben wir ein paar kleine News für euch zusammengesammelt. Es sind ja auch so ein paar Kleinigkeiten passiert in den letzten zwei Wochen. So, und zwar wurde Update 5 veröffentlicht. Darüber hatten wir schon beim letzten Mal ein bisschen geredet. Und da gab es einige News dazu. Und zwar gab es auf GameStar ein Video des Diebesviertel von Tarantia, wo Craig, unser Game Director, ein bisschen darüber gesprochen hat, was euch da so geboten wird und eigentlich ein kleines Sneak Peek zu einem der Encounter gegeben wird. Dann haben wir einen Newsletter veröffentlicht, der euch ein bisschen die Inhalte von Update 5 erklärt. Darunter eine Erklärung über die Systemveränderung von Update 5, eine Beschreibung des neuen Edelsteinsystems, das massiv überarbeitet wurde. Ein Brief von Craig, unserem Game Director selbst, der euch ein bisschen was über Update 5 erzählt und auch was danach so kommen soll. Ein Interview mit unserem Associate Producer Jarle und dem Peer. Die beide sprechen so über ihre Art und Weise, was sie an Update 5 so machen mussten und was für Schwierigkeiten sich da geboten haben. Und ja, lest euch am besten selber durch. Dann gibt es noch ein Video von Ben Avery, der sich im Diebesviertel von Tarantia herumgetrieben hat und für euch ein tolles Video aufgenommen hat in DarkX 10 und das Ganze mit netter Musik unterlegt und da ein bisschen Video-Editing gemacht hat. Auch ganz cool. Und natürlich waren Lizardan und meine Wenigkeit im BAFTcast am Freitag letzte Woche. Falls ihr hören wollt, wie sich zwei Community-Leute über einen Laptop-Lautsprecher anhören, nämlich wie frisch aus der Dose, dann einfach einschalten in den BAFTcast, da reden wir auch ein bisschen über Update 5 und was da so gekommen ist. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen im Stadtschreier.
Dann kommen wir doch gleich zu unserer nächsten Kategorie, Chroms Zorn. Lars?
Jawohl, Chroms Zorn. Update 5 liegt hinter uns und natürlich gab es sehr, sehr viele Diskussionen zu allen möglichen Features, die mit Update 5 präsentiert wurden. So haben wir uns mal ein bisschen das angesehen und haben uns entschieden, wir nehmen auf jeden Fall als Chroms Zorn Obertopic heute das, was wohl eben die meisten Leute kritisieren in irgendeiner Form, nämlich die Balance in Update 5. Die meisten von euch wissen, dass die Balance in Update 5 eben sehr, sehr stark, sagen wir mal, in den Kritikpunkt geraten ist. So ziemlich jede Klasse hat irgendetwas, was ihr nicht mehr gefällt und wo irgendetwas nicht mehr stimmt. Einige Klassen werden eben jetzt wieder als Imba beschrien und dass eben Update 5 alles schlimmer gemacht hat und so weiter. Und da möchten wir ein bisschen drauf eingehen, möchten ein bisschen was dazu sagen. Generell fangen wir einfach mit dem generellsten von allem an, was man zu Update 5 und den neuen Klassen sagen kann, ist es ja so, es hat sich wirklich alles geändert. Jeder von euch, der es spielt, weiß das, dass sich alles geändert hat und deswegen ist es einfach wichtig, dass die Spieler sich erstmal damit auseinandersetzen. Update 5 ist jetzt gerade eine gute Woche alt und die Spieler fangen gerade an, die neuen Sachen zu testen im Prinzip. Natürlich werden viele von euch sagen, ich habe jetzt schon einige Stunden getestet und ich habe da einen Durchblick, was mein, keine Ahnung, TOS tut und so weiter und so fort. Trotzdem ist es einfach so, dass wir, und das kann man auch beobachten, dass wir eben sehen, dass manche Klassen sich völlig anders spielen und sehr, sehr viele Spieler auch da sich erst umstellen müssen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil man eben seine Klasse vielleicht schon 8, 9, 10 Monate gespielt hat und genau weiß, wie diese funktioniert. Funktioniert jetzt ganz anders. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da eben darauf warten, dass die Spieler länger und länger die Klassen spielen. Natürlich nehmen wir euer Feedback auf, das ist ein Punkt. Wir haben aber früher schon betont, und das ist jetzt wichtig, das nochmal zu betonen, wenn ihr Feedback zu Klassen habt, bitte konstruktiv. Boah, ist doch scheiße, wie der TOS hier scheiße mit dem Blitz scheiße. Ist zwar sicherlich eine Aussage, aus der wir rausschließen können, dass der TOS nicht ganz nach eurer Vorstellung geworden ist. Damit können wir aber im Prinzip nicht arbeiten. Wenn ihr Feedback habt zu eurer Klasse, zu anderen Klassen, zu Update 5 allgemein, zu völlig egal was im Spiel, kommt einfach und sagt, hey, aus dem und dem Grund oder der und der Spell ist nicht wirklich gut beim Mithra-Priester, weil das und das und das ist der Effekt. Und dieses konstruktive Feedback sammeln wir natürlich, geben es an Leute wie, vielleicht nicht unbedingt wie Markus, ich weiß nicht, kriegst du so viel vom Balancing mit, wahrscheinlich nicht, aber eben nach Oslo und sorgen dafür, dass dann eben dieses Feedback ausgewertet wird. Was man auch sagen sollte, ist, wir werden jetzt nicht irgendwie panisch anfangen, an den Klassen zu schrauben. Wir gucken uns natürlich an, was passiert, wir gucken uns PvP an, wir gucken uns Minigames an, wir gucken uns alles Mögliche an und sehen, wie die Balance ist. Werden aber nicht direkt nach 3 Tagen sagen, oh, der Demo hat jetzt die letzten 3 Tage völlig dominiert in dem und dem Kampf, deswegen müssen wir den jetzt sofort nerfen. Oder der Wächter hat jetzt zu wenig Schaden gemacht, deswegen müssen wir den sofort aufpumpen. Das ist eine etwas längerfristige Sache. Wir sehen uns das Ganze an, das könnt ihr uns einfach glauben. Wir sehen uns an, wie laufen die Kämpfe, was passiert im 1-gegen-1-Kampf, was passiert in Minigames in Gruppen, was passiert in Keepschlachten. Und daraus werden wir natürlich Erfahrungen ziehen und auch sehen, welche Klassen wo noch in irgendeiner Form überarbeitet werden müssen. Und dann wird das auch passieren in der Zukunft. Ja, dass wir nicht sofort alles perfekt haben, dass wir rauskommen und das Balancing stimmt 100%, ist hoffentlich auch klar. Natürlich gab es sehr viele Tests, also das ganze Update 5 war ja sehr, sehr lange auf dem Testserver, aber trotzdem ist es einfach so, dass jetzt auf den Live-Servern sehr viel mehr Spieler natürlich diese Klassen testen und auch sehr viel mehr Variation reinkommt. Neue Leute, die vielleicht den Eroberer ganz anders angehen, als es die Leute auf dem Testserver getan haben und wo wir dann plötzlich einen ganz anderen Blick auf den Eroberer kriegen und auch auf andere Klassen. Deswegen spielt die Klassen, gebt uns euer Feedback. Wir werden weiterhin natürlich an der Balance arbeiten und die wird mit Sicherheit sich in die eine oder andere Richtung bewegen. Johannes, möchtest du auch noch was sagen?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, dann haben wir diesen Punkt wohl auch.
So, wir würden jetzt zu unserer nächsten Kategorie, die Schmiede, kommen. Diese wird aber diese Woche ausfallen, da ja der letzte Patch gerade heute online gegangen ist und Patch 5 ja gerade seit einer Woche auf den Servern live ist. Und deswegen fahren wir fort mit unserer nächsten Kategorie, Mithras Gebet. Wer von euch möchte anfangen?
Ich lasse mal dem Lars den Vortritt.
Ja, dann Lars.
Die erste Frage, wobei da fällt mir ein, wir wollten über Mithras Gebet noch was sagen, das möchte ich direkt wieder vorweggreifen. Ja. Und zwar setzt sich derzeit ein bisschen ein Trend durch, dass Mithras Gebet als Vorschlagsforum benutzt wird oder auch als Forum für Kritik. Das ist so nicht gedacht. Versucht bitte wirklich Fragen zu stellen, die auch Fragen sind. Dinge wie, ist euch schon mal aufgefallen, dass es total scheiße ist? Das ist zwar irgendwie eine Frage, ist aber keine Frage, auf die wir eine sinnvolle Antwort geben könnten. Das haben wir im letzten Podcast schon mal gesagt. Das ist aber noch mal drastischer geworden eigentlich bei den Fragen, die wir gesammelt haben für den Podcast heute. Solche Fragen oder auch solche Sachen, wie findet ihr nicht auch? Natürlich können wir euch gerne unsere persönliche Meinung über dies und das geben, aber das ist eigentlich nicht der Sinn dieser Kategorie. Was wir hier versuchen möchten, sind Fragen zum Spiel zu beantworten. Wir wissen, wir können nicht alle Fragen immer sofort beantworten oder dürfen es nicht, aber wir versuchen, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Belasst es also bitte wirklich bei Fragen. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Vorschläge machen wollt oder sonstiges, es gibt genug Threads, benutzt sie einfach gerne dafür. Aber bitte, bitte lasst Mithras Gebet da raus. Und wir haben solche Fragen natürlich auch dieses Mal wieder rausgefiltert und werden es auch weiterhin tun. Es wäre nur schön, wenn ihr einfach ein bisschen drauf achtet, wenn ihr euren Unmut über irgendetwas kundgeben möchtet, benutzt bitte nicht Mithras Gebet, dafür ist es nicht gedacht. So, nun aber los. Die erste Frage, die wir nicht gefiltert haben, die erste Frage, die wir haben, ist: Ist es technisch möglich, in Minigames die PvP-Immunitäten zu deaktivieren? Das möchte jemand aus der Gilde wissen. So ganz erschließt sich mir nicht, warum wir das tun wollen sollten. Vielleicht, um einfach dafür zu sorgen, dass im Minigames die PvP-Immunitäten auf beiden Seiten gleich sind. Es gibt keine Funktionen dafür im Spiel. Natürlich könnten die Entwickler dafür sorgen, dass in Minigames die PvP-Immunitäten nicht mehr existieren. Das wird aber mit Sicherheit oder mit ziemlicher Sicherheit keiner von denen tun, weil die PvP-Immunitäten haben ja nun mal den Sinn eben, dass sie da sind. Die Rüstungen, die man sich verdienen kann oder auch die Battle Keeps, die es gibt, die diese Immunitäten geben, sind eben genau das, der Ansporn, der Anreiz, um diese Immunitäten zu kriegen. Deswegen technisch im Moment nicht möglich und wird auch mit ziemlicher Sicherheit nicht kommen.
Könnt ihr schon ein paar kleine Details über das Add-on erzählen? Wäre schön. Über das Add-on werdet ihr mehr auf der Gamescom dieses Jahr erfahren können und auch wahrscheinlich dann zeitgleich in der einschlägigen Presse. Und außerdem könnt ihr den Dicken und den Schwarzmagier treffen, nämlich Lisa Tarn und meine Wenigkeit. Und ich würde sagen, tingelt in Massen zur Gamescom und schüttelt uns die Hände und reißt uns hoffentlich nicht den Arm ab.
Ich bin Schwarzmagier?
Ich bin der Schwarzmagier, Mann.
Ich dachte, du meintest dich mit dem D, ist ja auch egal.
Ach so, ja klar, ja, ja. Ich habe zugehört, ich gebe es zu, ja.
Auf eine Klasse jetzt mal bezogen, nämlich der Wächter. Der ist ja im PvP nicht gerade der Burner. Wird er im kommenden Patch fürs PvP verstärkt. Der Wächter ist, genau wie alle anderen Klassen, extremst überarbeitet worden in Update 5. Und zumindest das Feedback, was wir bekommen, zeigt, dass da auch einiges schon an Verbesserungen eingetreten ist. Natürlich beobachten wir das Ganze weiter, sehen es uns an und schauen, wie schneidet der Wächter ab. Hatten wir ja auch vorhin bei Kroms Zorn gesagt, dass wir eben in Sachen Balancing uns die ganzen Klassen ansehen. Auch der Wächter fällt da natürlich drunter und deswegen sagen wir mal, ob er verstärkt wird oder nicht, können wir nicht sagen, aber mit Sicherheit wird die Balance auch des Wächters angepasst und sich angleichen.
Die Raid-Instanzen, Wistrik und so weiter, werden im kommenden Patch verbessert, aber kommen auch mal neue hinzu? Fragt einer und die Antwort darauf ist, dass im nächsten großen Update zumindest geplant ist, eine weitere Raid-Instanz zu bringen, und zwar das House of Krom. Außerdem ist zwischen dem Update 5 und Update 6 der Eisenturm auf dem Weg zu euch, der ebenfalls ein hochstufiges, ein Max-Level-Dungeon sein wird. Ob das jetzt ein Raid ist oder ein Gruppendungeon, ist mir ehrlich gesagt gerade im Augenblick entfallen, aber da kommt was auf euch, hochstufige Boss-Schnetzler zu.
Jawohl. Ich überspringe jetzt mal die nächste Frage, die wäre nämlich gewesen, was ist mit Kroms Haus? Die hast du gerade mitbeantwortet, dass sie eben fürs nächste große Update geplant ist.
Ja.
Deswegen die Frage danach. Ist geplant, das Inventar, Bankfach, Gildenbankfach, wie auch immer, zu vergrößern? Wir haben bis jetzt noch niemanden gefunden, der gesagt hat, ja, es ist geplant, aber auch noch niemanden, der gesagt hat, es ist nicht geplant. Die arbeiten an dem nächsten großen Update, Update 6, beginnen jetzt natürlich. Und das Feedback von euch zu Taschenplätzen im Allgemeinen ist natürlich bekannt und auch weitergegeben worden. Aber ob da was kommen wird oder nicht, werden uns erst die nächsten Wochen sagen und dann werden wir es euch sagen.
Was mich noch interessieren würde, sind die Begleiter, die man ab Update 5 bekommen kann. Muss da die Gildenstadt komplett auf T3 ausgebaut sein oder kann man die Begleiter bereits mit der T1-Stadt bekommen? Also ab T2 kann man eine kleine Gruppe an Begleitern bekommen, so Katzen und sowas, und ab T3 gibt es nochmal neue. Also um einen Teil der Begleiter zu bekommen, braucht ihr noch kein T3. Aber für eine T1-Stadt gibt es nichts.
Genau. Oder ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Im Diebesviertel von Tarantia könnt ihr auch Begleiter als Drops bekommen. So, nächste Frage. Ich wollte mal fragen, ob es in Zukunft eine ganz offene Welt geben wird, ohne zu laden. Zum Beispiel von Tarantia in die wilden Lande, dass man auch ohne Ladescreen dahin reiten kann. Normalerweise sagen wir immer, sag niemals nie. In diesem Fall sagen wir aber nein. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Denn es ist ja so, dass diese Zonen einfach nicht so zusammenhängen. Es ist nicht eine große Welt und wir haben zwischendurch Ladescreens überall hingesetzt. Das mag zwar für das eine oder andere Zöhnchen in Anführungsstrichen zutreffend sein, aber nicht für alle. Das heißt, man könnte nicht einfach so reiten, sondern man müsste wirklich die ganze Welt komplett neu überarbeiten. Dazu kommt noch, dass wir das System haben, dass diese Zonen eben ab einer gewissen Spielerzahl sich erneut öffnen als zweite Instanz dieser Zone, um das Spielgefühl zu erhalten. Auch das ist ein System, das damit natürlich wegfallen würde. Ansonsten müsste ja die ganze Welt im Prinzip ein zweites Mal eröffnet werden. Und das ist einfach auch schon nicht mehr so. Und die dritte, eigentlich einer der wichtigsten Gründe, wie ich finde, der auch vor dem Release genannt wurde immer wieder, warum das so kommen wird, ist einfach der, dass die Grafik von Age of Conan extrem gewaltig ist. Und diejenigen von euch, die einen nicht ganz so starken Rechner haben, wissen es auch, dass man schon jetzt, wo es noch Zonen sind, extreme Schwierigkeiten hat, Dinge vernünftig darzustellen. Da muss man schon einen ziemlich schnellen, ziemlich guten Rechner haben, um alles wirklich voll genießen zu können. Und wenn wir jetzt noch eben diese Zonen zu einer großen Welt zusammenbauen würden, dann wird wahrscheinlich auch der hauseigene NASA-Rechner in die Knie gehen. Und das ist dann nicht so schön.
Oh. Die nächste Frage, ja, die nächste Frage hat keine Antwort, weil wir keine gefunden haben. Aber deswegen gehe ich einfach zur übernächsten Frage. Würde es nach Update 5 bald einstellbare Gildenbündnisse geben mit eigenem Chat und der Möglichkeit, zusammen an Battlekeep-Schlachten teilzunehmen? Also ist geplant, in Update 6 einige Neuerungen im Bereich der Gilden einzuführen. Das hatten wir schon mehrfach gesagt. Allerdings können wir noch nicht genau sagen, welche das sein werden, weil die Arbeiten in Update 6 jetzt erst begonnen wurden, nachdem Update 5 wirklich einen Großteil der Entwickler in Beschlag genommen hat, aufgrund des Umfanges.
Jawohl. Was könnte man unternehmen, um die Age of Conan Global Channel Community, das ist irgendwie ein cooles Wort, Age of Conan Global Channel Community, angenehmer zu machen? Das ist bezogen auf den Global Channel und die niveaulose Sprache, die dort benutzt wird. Ihn einfach auszublenden ist auch keine Lösung, da es doch auch viele nette Spieler gibt, die man im Global trifft. Dazu ist zu sagen, wir können natürlich nicht jeden Global auf jedem Server 24/7 beobachten. Das geht einfach nicht. Da müssten wir durchgehend Leute dafür abstellen, die nichts anderes machen, als diesen Global zu lesen. Es gibt eine recht einfache Lösung für euch persönlich, die ihr aber benutzen könnt, nämlich diejenigen, die wirklich sehr, sehr störend sind, einfach zu ignorieren. Und natürlich die andere Möglichkeit, die auch funktioniert, ist, wenn wirklich extreme Dinge im Global passieren. Spammer-Makros, die den Client crashen lassen, Schimpfwörter, Rassismus, was auch immer es da so für Beispiele gibt, die man im Global mal gesehen hat oder sehen kann, dann schreibt eine Petition, ruft den zuständigen Game Master, die Jungs kümmern sich drum, auch wenn man es manchmal nicht sofort merkt, aber die Jungs achten drauf, kümmern sich drum und tun was dagegen und dann sollte der Global sich auch wieder beruhigen.
Die Anzahl der Spieler in Taverneninstanzen, ups, was habe ich denn jetzt? Fange ich schon mit der Antwort an? Ja, ich bin gut, ne? Wir haben die Antworten nämlich schon vorgeschrieben, damit wir nicht völligen Stuss dahin sabbeln. Gut, wird in Zukunft die Anzahl der Spieler in einer instanzierten Welt, /Map, steigen? Also, wie schon gesagt, hat die Anzahl der Spieler in den Taverneninstanzen wurde in Update 5 schon angehoben und auch die anderen Instanzen werden natürlich immer weiter beobachtet, um zu sehen, wie viele Spieler drängen in die Instanzen, wie viele Spieler kann man die Instanzen bringen, bevor jetzt irgendwie zum Beispiel die Instanz geklärt ist. Aber gerade bei den Sozialinstanzen wird immer geschaut, was können unsere Server ab, was können wir den Servern zumuten und deswegen wurden jetzt zum Beispiel auch die Taverneninstanzen schon angehoben und auch die anderen Instanzen sind immer in der Beobachtung, ob man da nicht die Grenze mal anhebt, für die Rollenspieler vor allem.
Ja. Die nächste Frage wäre wieder Kroms Haus, deswegen gehe ich noch eine weiter. Inwiefern ist es Funcom wichtig, neuen Content, wie zum Beispiel T3-Instanzen und Housing, schnell in das Game zu integrieren, bevor immer mehr der alten Hasen zu anderen Spielen abwandern? Wird dieses Problem ausreichend registriert von dem Game Director? Und da gibt es als Anmerkung noch, Achtung, ich frage nicht, ob und wann das oben genannte kommt, sondern ob der Fokus immer noch im Mid-Level liegt, wie zum Beispiel der Emir Pass und die Tarantia Commons. Tarantia Commons beginnt bei Level 75. Mid-Level definiert sicherlich jeder für sich irgendwie eigenständig, aber wir definieren Level 75 bis 80 dann doch als das Endlevel eigentlich. Deswegen können wir hier sagen, es wird schon was getan. Die Tarantia Commons sind Level 75 und damit End-Content. Xibaluku war End-Content. Im Prinzip ist es so, dass in den letzten beiden großen Updates, die gekommen sind, sehr, sehr viel End-Content dazugekommen ist. Eben Schlachthauskeller, Xibaluku, das komplette Gesindeviertel jetzt, beziehungsweise jetzt heißt es ja, doch, Gesindeviertel heißt es. Und diese Dinge. Der Eisenturm wurde vorhin angesprochen, der wird als nächstes kommen. Und das House of Crom wurde vorhin angesprochen, wird auch noch kommen. Also derzeit ist es wirklich so, dass fast ausschließlich der Fokus von neuem Content auf dem Endgame-Content, also 75 plus beziehungsweise 80, Raid Dungeons und so weiter, liegt. Und damit können wir ganz problemlos sagen, ja, der neue Game Director hat ein sehr starkes Interesse daran, das Endlevel beziehungsweise High-Level-Spielen zu verbessern.
Ich höre oft die Antwort im Comcast, ist nicht geplant. Entwickler arbeiten an anderen Dingen. Nun stelle ich mir natürlich die Frage, warum denn nicht mehr Entwickler bei Funcom eingestellt werden, wo sie doch offensichtlich dringend gebraucht werden. Es hat ja nun doch sehr lange Zeit gedauert, bis Patch 5 erschienen ist. Arbeit, der kosten natürlich Geld, aber eine geringe Mehrinvestition würde sich wirklich vielleicht wirklich lohnen. Also im Augenblick arbeiten an die 120 Entwickler an Age of Conan. Und es ist nun mal so, dass man eben nicht beliebig viele Leute einstellen kann. Und eine geringe Mehrinvestition ist die Anstellung von neuem Personal niemals, weil Personal ist sehr teuer, besonders in Oslo. In Oslo ist das Leben im Schnitt 2,5 bis dreimal so teuer wie hier und ebenso viel verdienen auch die Leute. Außerdem zur Entwicklungszeit von Update 5 gilt, muss man sagen, dass es auch ein anderes Art Update war als alle Updates zuvor, die ja im Schnitt zwischen 3 und 4 Monaten veröffentlicht wurden und damit auch im Vergleich zur MMO-Konkurrenz sicherlich gleich aufliegen, die ja auch im Schnitt so alle 3 bis 4 Monate ihre Content- und Update-Patches raushauen. Und Update 5 war ein Sonderfall, weil eben so aufwendig das komplette System des Spiels ausgetauscht werden musste. Also eben der massiv der komplette Berechnungskern des Spiels im Prinzip. Und das hat extra lange gedauert und das ist uns klar. Und wir versuchen auf jeden Fall bei den zukünftigen Updates keine solchen langen Entwicklungszeiten einlegen zu müssen.
Warum haben Game Master so geringe Rechte? Sie können bzw. dürfen viele Probleme und offensichtliche Exploits nicht lösen. Warum werden den Game Master nicht bessere Kompetenzen und Tools zur Verfügung gestellt? Da muss man jetzt einfach sagen, unsere Game Master haben durchaus viele Kompetenzen und Möglichkeiten. Es ist nur so, dass nicht immer derjenige, der eine Petition schreibt, auch mitbekommt, was dabei herumkommt. Also ihr werdet niemals erleben, dass ihr zum Beispiel sagt, der da exploitet und der Game Master sagt, oh ja, vielen Dank, dann werde ich jetzt sofort diesen Spieler bannen. Das wird einfach nicht passieren, sondern ihr werdet die allgemeine Antwort bekommen, vielen Dank für die Information, wir sehen uns das Ganze an, wir kümmern uns drum, kann ich sonst noch irgendwie, so der Klassiker eben. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Game Master niemals die Spieler darüber informieren werden, wie oder in welcher Art sie disziplinarische Maßnahmen auf andere Spieler ergreifen. Das wird auch immer so bleiben. Also ihr werdet wirklich niemals hören, dass ein Game Master was anderes sagt. Das heißt also nicht immer, dass wenn ein Game Master nur sagt, ah, danke für die Information, ich bin dann mal wieder weg, um es jetzt mal überspitzt darzustellen, dass dann auch gar nichts mehr passiert, sondern da passieren durchaus Dinge. Relativ häufig passiert richtig viel dann noch im Hintergrund, was eben nicht sofort jeder mitbekommt. Es gibt natürlich keine Fragesituationen, in denen Game Master nicht helfen können oder nicht helfen dürfen. Wie auch immer. Die gibt es immer, aber wir können jetzt leider nicht sagen, ja, global ist es so, dass die Game Master keine Kompetenz haben sondern dann müsste man sich halt ansehen, okay, wie ist der Fall? Warum hat da ein Game Master nichts getan? Und dann könnten wir auch sagen, so, aus diesem und diesem Grund hat vielleicht der Game Master hier nicht reagiert. Aber das ist halt, das sind konkrete Einzelfälle und im Großen und Ganzen können unsere GMs eigentlich schon sehr, sehr viel.
Wurde schon darüber nachgedacht, Live-Accounts zu verkaufen wie Herr der Ringe? Und wenn ja, was ist das Ergebnis dieser Überlegung? Bisher gehört es nicht zum Plan von Funcom, Lifetime-Accounts anzubieten. Das kann sich jederzeit ändern, das muss man dann sehen. Aber im Augenblick gehört es nicht dazu, weil die Frage so kurz war. Nehme ich auch gleich die nächste Frage noch mit, weil die auch sehr kurz ist. Bis jetzt hat fast jede Waffengattung ihre Daseinsberechtigung und wird von irgendeiner Klasse effektiv genutzt, außer Wurfwaffen. Werden diese Waffen auch einmal eine Hauptrolle spielen? Das ist so. Die Frage hat uns ein bisschen überrascht, ja. Weil wir nämlich niemanden an die Strippe kriegen konnten, der uns die Frage beantwortet. Aber wir werden der Frage weiterhin nachgehen und sie euch vielleicht im nächsten Chromecast beantworten.
Jawohl. Ich würde mich sehr über eine Einstellmöglichkeit freuen, die das Alt-Tab von Windows unterdrückt. Gibt es die vielleicht schon? Habe ich die schon übersehen? Und wenn nicht, hat dahingehend schon mal einer darüber nachgedacht. Es gibt diverse Möglichkeiten, Alt-Tab zu deaktivieren, allerdings nicht in Age of Conan. Alt-Tab ist ja im Prinzip eine Windows-Funktion und wenn ihr im Internet einfach euch mal ein bisschen umschaut, wie man heute so schön klassisch sagt, ihr könnt ja mal danach googeln, dann werdet ihr sehen, dass es sehr, sehr viele Tools im Internet gibt, die mit einfachsten Mitteln Alt-Tab unterdrücken und dann ist das Problem auch behoben.
Im Patch 5 wurde die Quest-Belohnung geändert. Ein Schurke bekommt nun keinen Angriffsmehrwert wie vorher, sondern Waffenschaden. Wird es möglich sein, sich diesen Wert nachträglich ändern zu lassen? Das ist eine Frage, auf die wir auch noch keine Antworten geben können, aber wir werden versuchen, auch auf die Frage eine Antwort zu finden. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wie man in der Zeit an die Strippe kriegen kann, je nachdem, wann die Frage gestellt wird. Aber wir bemühen uns, euch eure Fragen zu beantworten.
Genau. Seitdem der neue Patch draußen ist, habe ich extreme Probleme, den Schaden von Heilung bzw. Mana- und Ausdauerzuwachs zu unterscheiden, da alle Werte schwarz angezeigt werden. Ebenso wird der Verkaufswert eines Gegenstandes schwarz angezeigt. Hier kann ich zum Beispiel nur bei genauem Hinschauen eine 6 und eine 8 unterscheiden. Außerdem sind blaue Rüstungsteile schwarz und lila Rüstungsteile blau. Wird das behoben oder muss man sich dran gewöhnen? Das könnt ihr selbst beheben. Das ist nämlich kein Fehler in Age of Conan. Die blauen Rüstungsteile sind nach wie vor blau und die lila sind nach wie vor lila und so weiter, wenn ihr unsere Standard-UI benutzt. Wenn ihr eine Custom-UI benutzt, es gibt einige Custom-UIs, die dieses Problem haben, dann müsst ihr eben diese UI umstellen. Wie das genau funktioniert, ist von UI zu UI unterschiedlich. Da am besten mal mit Leuten sprechen, die dieses UI auch benutzen oder im Forum nachsehen. Aber das ist ein Problem, das im Prinzip nicht an uns liegt, sondern an der UI, die ihr benutzt.
Wird an neuen Fatalities für Caster und Priester gearbeitet. Also unser Animationsteam ist natürlich immer damit beschäftigt, neue Animationen zu kreieren oder auch vor allem alte Animationen zu überarbeiten, schauen, dass der gerade bei Update 5 wurde einiges am Tempo von den verschiedenen Skills geändert, da mussten die Animationen überarbeitet werden. Es wird also immer an Animationen gearbeitet. Im Augenblick ist aber nicht geplant, neue Fatality-Animationen einzuführen. Aber natürlich kann man wie immer in einem MMO nicht sagen, sag niemals nie, denn wer weiß, was mit der Erweiterung kommt oder mit anderen Updates.
Und die letzte Frage für heute. Wird Zauberweben über mehrere Stufen ohne OM zu gehen wegen Mana-Debuffs wieder möglich sein? Es ist ja so, OOM heißt in diesem Fall Out of Mana. Es ist ja so, dass vor Update 5 Mana-Probleme im Prinzip eine Legende waren bei Age of Conan. Ja, also es gab ganz, ganz wenige Klassen, die Mana-Probleme hatten. Und auch da nur ganz, ganz, ganz selten. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Vollstrecker Seetz, der mit einer Blitzskillung, wenn er die ganze Zeit nur mit Blitzen um sich geworfen hat und niemals was anderes benutzt hat, es tatsächlich schaffen konnte, mal an die Grenzen seiner Mana-Reserven zu gehen, wenn er es gut angestellt hat, ansonsten aber nicht. Das ist auch wieder eine Sache, wo man einfach sich ein bisschen umstellen muss, wo die Leute jetzt gucken müssen, wie funktioniert das mit dem Mana, wo kann ich was optimieren. Wir beobachten das natürlich auch und gucken, wie funktioniert der Mana-Verbrauch jetzt. Haben wir da eine Chance, geht das Spellweave und so weiter. Und das wird mit Sicherheit in der Zukunft noch verbessert und verfeinert, sodass das Zauberweben auch wieder in die höheren Stufen möglich sein wird, ja.
Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die Folterkammer. Waldgeist, hol die Ketten raus.
Gut, das waren jetzt nicht wirklich Ketten, das war mein Autoschlüssel. Aber macht ja nichts, Hauptsache der Klang stimmt.
Du hast die Illusion zerstört.
Was meinst du, wie viele Illusionen in Age of Conan sind? Zum Beispiel, das Gebrüll der Löwen ist tatsächlich nichts anderes als der Sounddesigner, der zum Mikrofon hingegangen ist und so gemacht hat.
Wow.
Und das Ganze ganz langsam abspielt. Und dann klingt es wie Löwengebrüll. Naja, so ist es halt mit dem Sounddesign. Wir haben heute tatsächlich die Folterkammer im Programm. Warum? Weil der liebe Markus bei uns zu Gast ist. Hallo Markus.
Hallo Waldgeist.
Ja, der Markus ist ein Entwickler von Funcom, um genau zu sein, ein Environment Designer, wenn ich mich nicht irre, war die Berufsbezeichnung oder hat es sich wieder
geändert? Environment Artist.
Ah, ja. Environment Artist. Natürlich.
Das ist jetzt auch eine ein artistischer Artist. Natürlich, natürlich.
Der liebe Markus ist auch als Zangrief im Forum unterwegs und hat sich euch in einem der Threads mal gewidmet und gefragt, welche neuen Zonen ihr haben wollt, oder hat sich mal in einem der Explorer-Threads gemeldet von Entenkiller und da ein bisschen Ideen gesammelt für Veränderungen an den Zonen, und genau darüber wird er euch heute ein wenig erzählen. Leg los!
Also, wie schon eben im Forum angekündigt, habe ich mir Spielfälle vorgenommen, an denen ich gearbeitet habe, und für alle Explorer oder die es werden wollen, gibt es da jetzt auch was zu entdecken. Allerdings wird es hoffentlich nicht zu einfach sein, dorthin zu kommen. Also es sind insgesamt 3 Gebiete, wo ihr euch mal ein bisschen umgucken könnt und erforscht. Ihr müsst allerdings nicht über archäonische Barrieren springen oder in eine Lücke in den Invisible Walls schauen. Also so ist es nicht angelegt. Ihr könnt auf reellen Wegen wandern. Also zum Beispiel startet ein Pfad hinter Büschen, Bäumen, irgendwo oder durch Felsen durch. Haltet einfach mal die Augen offen und vielleicht kommt jeder hin. Also das erste Gebiet wäre Purple Lotus Swamp. Auf Deutsch sind das die Rot-Lotus-Marschen, ja?
Jo. Ja, genau.
Gut. Dort geht das Gerücht um, dass es eine geheime Kultstätte gibt. Wo genau das ist, findet es heraus. Es ist etwas gefährlich, dorthin zu kommen. Das nächste Spielgebiet wäre Lachish Plains. Die Ebenen von Lachish, oder wie heißt es auf Deutsch?
Lachische Ebenen.
Lachische Ebenen. Dort habe ich die komplette Visible Wall auf einer Seite vom Spielfeld erweitert. Also es ist mehr zugänglich. Ihr könnt tiefer reingehen in die Karte. Und ja, würde man sagen, sattelt auf und hatte mal nach einem Monument Ausschau, das sich irgendwo dort versteckt. Und das dritte Spielgebiet wäre Connell's Valley. Denk mal, Connell's Tal wird es auf Deutsch heißen.
Ja, genau.
Ah, das war jetzt echt einfach. Ja, der Weg ist etwas tricky, aber falls ihr einen einzelnen Baum seht, wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Pfad seid. Und der Pfad geht hoch ins Gebirge. Von dem Pfad ist so manche nicht mehr zurückgekommen. Also dieser Pfad ist quasi ein Rundweg. Man kann auf einer Seite wieder, also sagen wir mal, von links nach rechts wandern. Ich bin mal gespannt, wer den Abstieg schafft. Also, da hatte ich selber etwas Probleme und musste etwas üben, aber es ist machbar. Also, wie gesagt, es gibt immer was dort zu entdecken. Kleinigkeiten halt im Ausschau. Guck mal in Spalten rein oder dort. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und wenn es neue Spielfelder gibt, an denen ich wieder arbeite, oder alten Spielfeldern, dann werde ich natürlich versuchen, dort irgendwas für euch reinzusetzen, damit es nicht ganz allzu langweilig ist für Explorer, die dann weiterhin an den unsichtbaren Barrieren entlang hoppeln.
Um da noch was hinzuzufügen für alle Leute, die sich nicht im Forum umgeschaut haben und nicht wissen, was er meint mit Explorer. Das sind Spieler, eine ganz besondere Art von Spielern, die nicht genug kriegen kann, davon durch die Welt von Hyboria zu wandern und die sich überall in allen Ecken und Enden Löcher in der Welt suchen, um den acheronischen Barrieren zu entfliehen und dann die Welt von anderen Winkeln aus zu betrachten. Auf Deutsch, die fallen aus dem normalen Level Mesh und schauen sich da außen um. Und genau für die hat sich der gute Markus die Zeit genommen, so kleine Gimmicks einzubauen. Also für alle, die ein bisschen länger suchen und ein bisschen mehr gucken, finden dann halt so kleine Szenerien und so. Das ist nichts für die typischen Raider oder XP-Sucher. Der wird sich nicht euch einen riesen Boss entgegenstellen und euch einen Drop um die Ohren hauen, sondern das ist was für Rollenspieler und für Explorer.
Also wie gesagt, es ist kein neuer Spielinhalt. Also ihr werdet weder auf Feinde noch auf sonst irgendwas stoßen. Es ist lediglich eben was für Explorer, die eben Freude haben, die Länder zu durchwandern und Ausschau zu halten nach schönen Szenerien.
Genau. Da nochmal vielen Dank, Markus, dass du uns nicht nur besucht hast und uns davon erzählt hast, sondern vor allem, dass du das gemacht hast und dass du auf die Jungs eingegangen bist im Forum. Sowas ist einfach ein Applaus wert, würde ich sagen. Lenny, Applaus! Gut, das wäre die Kategorie der Folterkammer. Vielen Dank, Markus, dass du da warst. Wir hoffen, dich auch bald später wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir mehr hören von den geheimnisvollen Schlachtfeldern, dunklen Drachen, irgendetwas, die du vielleicht am Bauen bist. Wer weiß, wer weiß. Mehr wollen wir nicht verraten und wollen wir dich hiermit verabschieden.
Dann führ ihn in Ketten wieder ab.
Ja, genau. Nein, nicht zurück in den Keller.
Kommen wir zu unserer letzten Kategorie heute, der Erzähler. Waldgeist?
Und zwar haben wir uns diese Woche eine kleine Sache überlegt. Vielleicht erinnern sich einige von euch an die Ziegenjagd von letztem Jahr im Dezember. Und da zu dieser Ziegenjagd gab es eigentlich mal eine Geschichte. Die Geschichte wurde allerdings nicht abgesegnet von Paradox, weil ein paar Elemente davon nicht in den Conan-Kanon reinpassen und deswegen nicht Teil einer offiziellen Geschichte sein können. Aber wir dachten uns, wir können sowohl euch die Geschichte nicht vorenthalten und deswegen werden wir euch heute die Geschichte mal näher bringen, damit ihr auch wisst, warum ihr eigentlich im Dezember Ziegen gejagt habt. Also fangen wir an. Die Prophezeiung. Ein Vater und sein Sohn. Es war eine kalte, düstere Nacht in den cimmerischen Bergen und der bitterkalte Wind blies über die schneebedeckten Berge und hauchte eine Melodie der Dunkelheit, während am Fuße einer Felsklippe sich zwei Gestalten um ein Feuer kauerten, das die Kälte und das unbarmherzige Wetter etwas fernhielt. Es waren ein alter Jäger und sein junger Sohn. Die zwei saßen nur da und starrten inmitten des endlos kalten cimmerischen Winters sprachlos in das Feuer, als die Augen des alten Mannes plötzlich getrieben von einem inneren Feuer anfingen zu leuchten und sein Sohn sofort wusste, es war Zeit für eine Geschichte. Der alte Mann wandte sich seinem Sohn zu und sprach:
Habe ich dir jemals die wahre Geschichte hinter den Rauhnächten erzählt? Habe ich dich jemals weit fortgeführt von den Festivitäten, für die sie heute stehen, zurück in eine Zeit, als die Sonne noch jung war, kurz nachdem Atlantis versank und die Menschheit gerade erst wieder begonnen hatte, ihrem ewigen Streben zur Spitze der Nahrungskette nachzueifern? Lass dir sagen, es war eine Zeit der Finsternis und die noch junge Sonne hatte viel zu tun, die Dunkelheit auszubrennen, die sich an dem noch jungen Land festhielt und düstere Kreaturen auf der Erde hausten wie eine frühe Krankheit an einem jungen Kind, das noch nicht stark genug war, sich dagegen zu wehren. Damals waren die Feierlichkeiten der Rauhnächte noch ein überlebenswichtiges Ritual für die junge Menschheit. So hat es mir zumindest mein Vater erzählt. Und das ist auch der Grund, wieso ich es dir jetzt erzähle. Wir sind nicht hier draußen in der Kälte nur wegen der Jagd. Und du weißt, es ist viel mehr als das.
Der junge Mann war durch die Worte verwirrt. Er hatte etwas weniger Ernsthaftes erwartet, eine von den Geschichten, die sein Vater immer erzählte, wenn sie alleine waren und er ihm eine Lektion erteilen wollte, durch ein Beispiel. Üblicherweise waren diese Geschichten ziemlich offensichtlich nichts, was sein Vater jemals erlebt hatte. Aber sie hatten immer einen Hintergrund, eine Bedeutung, aus der man lernen sollte, und er hörte ihnen immer respektvoll zu. Diesmal jedoch war es anders. Und er konnte sich nicht zurückhalten und unterbrach seinen alten Vater. Aber Vater, wovon sprecht ihr da? Ich wüsste nicht, wieso diese Jagd etwas anderes sein sollte. Es ist kälter als sonst und wir haben noch immer genügend zu essen in der Siedlung, aber ich dachte halt, es wäre einfach eine zusätzliche Runde, um etwas für die Rauhnacht-Festlichkeiten zu sammeln. Die Augen des Vaters waren mit Zorn erfüllt. Sein Sohn hatte durch eine starke Hand gelernt, niemals einen Älteren zu unterbrechen, wenn er spricht. Es tut mir leid, Vater, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich verstehe es nur nicht. Schweigsam hob der Vater die Hand. Diese Geste bedurfte keiner weiteren Erklärung. Es war die letzte Warnung für seinen Sohn, den Mund zu halten. Der immer noch starke Arm seines alten Vaters hätte ihm ansonsten eine weitere Lektion in Gehorsam beigebracht. Der alte Mann setzte seine Erzählung fort.
Mein Sohn, mit der Zeit und mit Geduld wird sich alles, was dir heute unklar, offenbaren. Damals, als mein Vater mir diese Geschichte erzählte, war auch ich noch so jung, wie du es heute bist. Und er war so alt, wie ich es heute bin. Es war das letzte Mal, dass ich ihn lebend zu Gesicht bekam.
Nach dieser Äußerung wurde es dem Sohn mulmig zumute und er rutschte nervös auf seinem Platz herum.
Er erzählte mir das, was ich dir jetzt erzähle, und dann verließ er mich und ging hinaus in die kalte Winternacht auf eine unmögliche Jagd. Am nächsten Tag, als die Sonne spätmittags aufging, fanden wir ihn tot daliegend, und ich erinnere mich noch lebhaft, dass ich im ersten Augenblick sehr wütend auf ihn war, dass er mich nicht mitgenommen hatte. Immer wenn die Winter kalt sind und die längste Nacht des Jahres sich nähert, höre ich seine Stimme im kalten Winterwind nach mir flüstern, mich um Hilfe rufen.
In diesem Augenblick überkam den alten Mann ein starkes Gefühl der Trauer und seine Augen wurden für eine Sekunde ganz glasig und feucht. Trotz all der Stärke, die ihm Krom in all den Jahren gegeben hatte, fand sein Herz nie die Stärke, um ihm selbst zu vergeben.
Aber diese Winternacht wird alles anders. Eine alte Frau kam zu mir letzte Woche. Auch wenn es unmöglich ist, sie sah aus wie die alte Frau, die meinen Vater besuchte in der Woche vor seinem Tod. Sie sagte mir, diesen Winter wäre ich an der Reihe, dass die Winde es ihr geflüstert hätten in ihren Träumen, aber ich beginne am Ende der Geschichte. Lass mich nochmals von vorn beginnen. Mein Vater erzählte mir, dass die Hexen von Hyboria in der alten Zeit Visionen vor den Rauhnächten hatten, die auf einen Ort hindeuteten, an dem ein heiliges Tier zu finden sein würde. Eine junge Bergziege. Jede Nacht der Rauhnächte musste eine dieser Ziegen auf eine bestimmte Art geopfert werden, um die Lebenskraft, die in ihr gebunden war, freizusetzen. Diese Lebenskraft war nötig, um die Dunkelheit zurückzutreiben und der Sonne Kraft zu geben. Wenn die Ziege nicht geopfert werden würde, dann würden die düsteren Kreaturen der Dunkelheit die Welt erobern und sie in eine immer wachsende, endlose Finsternis stürzen. In der alten Zeit gab es viele Menschen, die davon wussten, aber mit der Zeit ging dieses Wissen in der Feier und der Sauferei der Rauhnächte verloren. Und nur wenige von uns verbreiten noch immer die Kunde davon. Der Vater hielt kurz inne, um die Reaktion seines Sohnes zu beobachten. Der junge Mann hing ihm förmlich an den Lippen und konnte es nicht erwarten, mehr von dieser schicksalshaften Aufgabe zu hören. Also fuhr sein Vater fort. Die alte Frau kam zu mir und sprach, ich sollte mich an diesem Ort hier begeben und nach einem toten Baum suchen, der von Süden aus betrachtet und mit der Nacht den Mond verdecken würde. Es klingt vielleicht nach einem dummen Rätsel, aber die alte Frau antwortete auf meine wütende Frage, dass sie niemals eine Karte bekäme, auf der ein Kreuz eingezeichnet sei, sondern immer nur einzelne Bilder, Augenblicke der Zukunft, Eindrücke der Dinge, die da kommen. Deshalb begaben wir uns heute an diesen Platz. Und bald ist es Mitternacht. Und wir werden uns beide aufmachen, diese Aufgabe zu erledigen. Denn ich werde nicht in der Dunkelheit verloren gehen wie mein Vater vor mir. Krom, diese Jagd soll nicht meine letzte sein. Die gröhlende Stimme des Mannes schallte durch die Nacht und sein Sohn fühlte sich, als wolle er sofort aufbrechen und mit der Suche beginnen. Der Vater nutzte diesen Augenblick, um seinen Sohn fest zu umarmen. Er war so stolz auf seinen Sohn und wusste, er würde nicht den gleichen Fehler begehen wie sein störrischer Vater. Nachdem ihnen warm geworden war, sammelten beide ihre Sachen zusammen und sie waren bereit, in die kalte Dunkelheit hinauszugehen. Sie stapften geradewegs nach Süden, mit dem Blick gen nördlichen Horizont gerichtet, in der Hoffnung, einen Baum zu finden und eine Ziege, die sich dort in der Nähe befinden sollte. »Vater, ich bin sehr froh, dass ihr euch nicht so entschieden habt wie euer alter Vater und dass ihr mich mitgenommen habt auf diese Jagd. Gemeinsam können wir der Kälte widerstehen und aufeinander Acht geben.« Nach einer ganzen Weile erspähten sie einen einsamen toten Baum, der auf einem steinernen Bergrücken stand, und der Mond war auf dem Weg, schon bald diesen Ort zu erreichen. Als sie den Baum erspähten, jubelten beide auf, sahen sich an und konnten nicht anders, als ein Lächeln durch ihre buschigen, schneebedeckten Bärte zu offenbaren. In einem Anflug von Begeisterung begannen sie ein Wettrennen den verschneiten Berghügel hinauf, und als sie ihr Ziel erreichten, verfielen sie in herzliches Gelächter, während sie schwer atmend ihre Lungen mit der kalten und frischen Bergluft füllten.
»Siehst du, wir haben ihn gefunden, Krom. An diese Nacht wird man sich erinnern. Ein Vater und sein Sohn fanden den Ort der Prophezeiungen und retteten ihr Heimatland«, rief der Vater durch die Nacht.
Dann, als der Mond vom toten Baumstumpf bedeckt war und ein groteskes Schattenspiel vollführte, das aussah wie die Fratze eines Dämons mit weit geöffnetem Mund, bereiteten die beiden ihre Bögen und Speere vor. Der Augenblick der Prophezeiungen war gekommen. Und die Ziege würde schon bald auftauchen. Beide versteckten sich hinter einem Felsen, der aus dem tiefen Schnee des Bergrückens hervorstach. Dann konnte man das Klappern von Ziegenhufen auf Fels wahrnehmen, und ihre Sinne waren bis aufs Äußerste gespannt. Die Spannung einer Jagd verlor nie ihren Reiz. Auch nicht, nachdem man sein ganzes Leben ein Jäger war, dachte der Vater in diesem Augenblick. Die Ziege kam in Sicht, und beide machten ihre Bögen bereit, stimmten sich miteinander ab und entließen ihre Pfeile zur gleichen Zeit. Beide Pfeile trafen ihr Ziel, und die Männer sprangen aus ihrer felsigen Deckung hervor und stürzten sich auf die sterbende Ziege, um das Ritual durchzuführen. Sie knieten sich hin, und der Vater zog sein Messer aus der Scheide, um der Ziege den Kopf abzutrennen und ihn hoch in die Luft zu halten. Ein paar Augenblicke später war der Kopf der Ziege von seinem Körper gelöst, und der Schnee um den leblosen Tierkadaver färbte sich blutrot. Der Vater sah seinen Sohn in die Augen
und hiefte das bluttriefende Ding an den Hörnern in die Luft. Dann war da ein gleißendes Licht und dann Dunkelheit. Ein kalter Wind blies über den vom Mondlicht erhellten Ort, an dem gerade noch zwei erwachsene Männer triumphierend standen. Aber nun lagen zwei tote Körper auf dem Boden und sie hatten keine sichtbare Wunde. Genau in dem Augenblick, als der alte Mann den Kopf der Ziege im Triumph gen Himmel strecken wollte, um die Lebenskraft entweichen zu lassen, erinnerte er sich an die Worte der alten Frau.
»Dies wird deine letzte Jagd sein, und deshalb komme ich auch so spät zu dir in deinem langen Leben.«
Die Macht der Lebenskraft hatte die Seelen der Männer mit sich genommen auf eine Reise ohne Wiederkehr. Ein Vater, der törichterweise versuchte, die unbekannten Mächte zu betrügen, nahm seinen Sohn mit auf eine Reise in die Dunkelheit und löschte jedes Wissen über das Ritual aus seinem Clan. Für immer.
Okay. Das war der Erzähler für diese Woche. Und ich muss sagen, das war ja eine ziemlich spannende Geschichte und schön schauderig.
Ja, wahrscheinlich. Du kannst heute Nacht schlafen, Lenny.
Auf jeden Fall. Denn wir kommen jetzt schon ans Ende dieses Podcasts. Und zwar Podcast, Chromecast Nummer 5. Neigt sich dem Ende.
Illuminatenzahl, ja. Illuminatenzahl.
Ja, wir drei oder vier, der Markus auch, sind bestimmt auch ganz froh, dass dieser Chromecast zu Ende ist, denn ich muss sagen, in meinem kleinen Aufnahmestudio, was ich hier habe, sind locker 35, wenn nicht gefühlte 55 Grad und ich kämpfe hier mit meinen Körperflüssigkeiten.
155, Lenny, 155.
Genau. Mindestens. Ich habe das Gefühl, ich sitze also in der angegliederten Sauna und mache von dort aus den Chromecast.
Geht mir nicht anders, ja, so ist es, so ist es.
Und aus diesem Grunde...
Und im Kerker ist es kühl.
Ich werde mich schön. Wahrscheinlich jetzt gleich in den Bodensee hineinlegen und ein wenig abkühlen.
Oh, schön.
Ja. Ja, ich werde etwas Ähnliches tun. Ich werde jetzt in die Zitadelle des Schwarzen Rings gehen und hoffen, dass es da schattig ist. Und dass für meinen Eroberer vielleicht noch das passende Höschen da sein wird.
Höschen, oh fein.
Hoffentlich ein luftiges Höschen, damit du nicht so schwitzt.
Oh ja, das wäre hübsch. Dann kann auch alles pendeln.
Dann, bevor wir hier noch...
Sachen erzählen, die wir niemals hören wollten von Lizardhahn.
Alles in der Hitze.
Germany's Next Top, Conan.
Genau. Chromecast Nummer 6 wird für euch downloadbar sein am 16. Juli. Wenn denn so Chrom will. Und bis dahin wünschen wir euch wunderschöne Sonnentage. Lasst euch so richtig braten, braun werden. Genießt das Wetter ein bisschen draußen. Und bis in 14 Tagen.
Genau, bleibt uns gewogen. Macht's gut, ihr. Tschö.
Tschüss. Tschüss, Markus, tschüss. In der Gruft.
Ja, tschüss.